Herzlich willkommen zu Im Namen der Vernunft.
In the name of democracy, let us all unite!
Ich sage die Wahrheit und wenn ich mich irre, sage ich das auch.
Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie verzeihen mir meine Leidenschaft. Ich hätte Ihnen die Ihre auch gerne verziehen.
This is so boring and forever taking.
I'm not going to give you a question.
Can you stay categorical?
You are fake news.
He said sarcastically.
I'm Pickle Rick!
Show me what you got!
Oh good, because your opinion matters.
Hallo. Worum soll es hier gehen? Hier soll es im Grunde ein bisschen um Politik gehen, um Rhetorik und am Ende auch so ein bisschen um Intellektuelles. Das bedeutet so Bücherbesprechungen, ein bisschen Philosophie, quasi den Zeitgeist erfassen. Um am besten mal damit anzufangen, fangen wir mit Italien an. In Italien wird bald gewählt, nämlich am 4. März, zeitgleich zum SPD-Mitgliederentscheid über die Große Koalition. Und diese, sagen wir mal, dieser Zufall, diese Koinzidenz, darüber sollten wir mal reden, weil was bedeutet das letztendlich, sind beide Entscheidungen sehr zentral für Europa. Bei der Großen Koalition wissen wir das, weil Macron natürlich auf seine Vorschläge, Frankreich auf seine Vorschläge natürlich eine Reaktion aus Deutschland wartet und die kann es ja erst geben, wenn es quasi dann wirklich zu einer Regierung kommt. Und ob das dann quasi irgendwie Neuwahlen sind, Minderheitsregierung oder eine große Koalition, das ist ja quasi das Wichtige. So. Und auf der anderen Seite ist die Wahl in Italien deswegen wichtig, weil wir zum ersten Mal eine Partei haben in diesem Koordinatensystem, die also zum ersten Mal zu einer großen Mehrheit gewählt werden wird. Also den Umfragen zufolge. Das sind, glaube ich, so 28-30%. Und diese Partei ist im Parteienspektrum quasi noch nicht wirklich eingeordnet. Sie waren bisher in derselben Fraktion, in der Nigel Farage sind, also das Europa der freien Völker und so ein Zeug. Und die wollten eigentlich Anfang dieses Jahres, wollten sie eigentlich in eine andere Fraktion rein. Das hat aber nicht geklappt, weil der Vorsitzende Guy Verhofstadt gesagt hat, nee. Also eigentlich war das irgendwie schon vorbereitet, aber dann hat das nicht geklappt. Und jetzt sind sie quasi nicht aus dieser Fraktion der freien Völker Europas draußen. Und das bedeutet, die europapolitische Rolle dieser Partei ist gar nicht eindeutig, was natürlich sehr wichtig ist, weil es schon früher quasi Bedenken gibt, dass die Partei M5S in Italien, ob die vielleicht aus dem Euro raus will oder aus der EU raus will. Auf jeden Fall ist diese Partei, verkörpert so, glaube ich, so ein bisschen die Unzufriedenen, die Zurückgebliebenen von Italien und letztendlich natürlich auch ein Teil der Zurückgebliebenen und Verzweifelten der EU. Und das ist halt wirklich spannend, weil diese Partei wirklich im Wachsen begriffen ist. Die war, glaube ich, bei ihrer letzten Wahl zu einem nicht so großen Prozent, zu so einer großen Prozentzahl vertreten und jetzt ist es die stärkste Partei gerade in Italien. Es ist also wirklich spannend und die haben quasi die Fäden in der Hand. Vielleicht ist es so ein ähnlicher Moment, wie es mal in Syriza gewesen ist, um den Zeitpunkt um die Griechenlandkrise herum, als die da die größte Partei geworden sind. Okay, gut. Was für Leute haben wir sonst noch? Wir haben die Partito Democratico oder Democratica. Sowas wie Sozialdemokraten von Italien, die bis dahin die Regierung maßgeblich gestellt haben. Dann haben wir die Forza Italia mit 15,7% und die Lega Nord mit 13,1%. Das ist wiederum natürlich besorgniserregend, weil das sind auf jeden Fall zwei rechte Parteien, die der EU bzw. Europa eher negativ gegenüberstehen. Die Frage ist natürlich, sind die jetzt ähnlich für einen Exit von Italien oder so? Man kann aber auf jeden Fall sagen, denen gehen die nationalen Interessen auf jeden Fall vor die europäischen Interessen. Die eine, Forza Italia ist ja mit Berlusconi. Das bedeutet, da haben wir wieder eine Bewegung, die auf jeden Fall auch europakritisch ist. Und dann noch die Lega Nord, ne, die Partei, die sich größtenteils natürlich aus den reichen oberitalienischen Gruppen zusammensetzt. Und diese beiden Parteien, diese beiden rechten Parteien machen eine Mehrheit von über 28, also machen über 28% aus. Also sind genau, also die, diese vier Parteien, das, da ist quasi nur, ist nur eine klar quasi pro-europäisch, das ist die Partito Democratico oder so. Und ja, das wird sehr, sehr spannend werden. Weil auch früher, um jetzt wieder zurück zur M5S-Partei zu kommen, dort eine antieuropäische Stimmung auch geherrscht hat. Vor einiger Zeit gab es auch noch Stimmen in dieser Partei, die sich für ein Austrittsreferendum von Italien aus der EU ausgesprochen haben. Es ist also auf jeden Fall kritisch. Und jetzt lasst uns noch mal reingucken, was ist diese Partei M5S? Hallo, soweit ich es zusammenfassen kann, geht diese Bewegung M5S auf Beppe Grillo, das ist so ein Entertainer zurück. Ja, also ist quasi wahrscheinlich doch eher eine populistische oder sagen wir mal zumindest nicht den traditionellen Wegen entstammende Partei. Man muss das auch ein bisschen aber auch abstrahieren. Außerhalb von Deutschland werden Parteien öfter und schneller gegründet. Wir haben da ein bisschen restriktiveres System, um quasi Parteien zu gründen, die dann quasi auch endlich mal irgendwie Mehrheiten aufbauen können. Also das funktioniert in anderen Ländern einfacher oder schneller. Okay, weil wir da mal doch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Okay. Auf jeden Fall, was ich persönlich am spannendsten an dieser Partei finde, ist, dass sie größtenteils über das Internet funktioniert. Was bedeutet das? Es gibt da irgendwie so eine Seite, die heißt rousseau.net oder so. Und auf der werden so diese ganzen Entscheidungen einfach mal gefällt. Also wer kandidieren darf, wie die Punkte aussehen. Also quasi inhaltlich und auch personell werden dort zu einem großen Teil Dinge festgelegt. Natürlich muss man sagen, da ist immer noch quasi noch Beppo Grillo und glaube ich noch einige anderen Personalen, die das so ein bisschen vorstrukturieren und am Ende halt auch führen. Also quasi ist es jetzt nicht vollkommen digitale Demokratie, so wie das in einer Piratenpartei mal vorgesehen war, aber auf jeden Fall die Partizipation funktioniert doch oft über digitale Wege. Da könnte man sich quasi noch was abgucken. Ansonsten sticht diese Partei auch deswegen hervor, weil sie auf der anderen Seite dann wiederum oft durch digitale Bewegungen am Anfang geglänzt hat. Also weil sie quasi, ich meine, durch lokale Bewegungen geglänzt hat, weil sie lokal was verändern wollte. Das ist das Spannende daran. Das wollte ich am Ende eigentlich sagen. Das ist, glaube ich, das Spannende, weil wir wirklich da sehen, wie es einen digitalen Wandel gibt innerhalb der, sagen wir mal, der Parteienstruktur, die am Ende dann auch quasi die Herrschaft beeinflusst, weil es hauptsächlich halt über digitale Wege funktioniert und es gibt keine alten Ortsvereinstrukturen oder so, die überwunden werden müssen. Das ist ja das, was wir in Deutschland, also wir ändern uns ja eher langsamer. Was wir halt noch lernen könnten. Das ist ja spannend, was zu sehen, was dabei rauskommt. Eine spannende Parallele, die man da ziehen kann, ist die zu der von Yannis Varoufakis und seiner Partei oder seiner paneuropäischen Liste. IDEM25. Dass die ja auch zu einem großen Teil über digitale Kanäle funktioniert. Also es ist jetzt nicht nur, natürlich, da gibt es auch ganz viele Sachen, wo sich die Leute so treffen, irgendwie Bundestreffen oder Regionaltreffen, Und das, was schon wieder ähnlich ist, es gibt eine große Figur, die die führt, Yannis Varoufakis hier. Das macht er auch auf eine gewisse Art wiederum autoritär. Also es ist jetzt quasi auf der einen Seite schon eine Belebung der digitalen Basis, aber auf der anderen Seite auch wiederum so eine autoritäre Machart, bei der quasi Dinge vorgegeben werden, ohne dass man sie ohne dass sie durch den digitalen Weg hervorgebracht werden, aber sie werden am Ende durch digitale Bestätigung legitimiert. Das ist ganz spannend. Da gibt es dann irgendwie nicht keinen großen Parteitag oder so. Als Beispiel kann man da die Entscheidung nehmen, ob DiEM25 quasi zu den Europawahlen antreten sollte. Das hat Varoufakis als so einen großen Gründungstag der Liste, der Bewegung gab, nicht der Partei, hatte das angekündigt. Und danach sollte es dann quasi durch die Mitglieder von DiEM25, genau so hieß es, soll es dann quasi bestätigt werden. Also das ist, glaube ich, ein sehr lustiges Wechselspiel, weil quasi die digitale Partizipation dazu führt, dass Dinge so legitimiert werden, aber sie werden dadurch letztendlich nicht entschieden. Ich kann es nicht versichern, aber ich habe das Gefühl, dass es wahrscheinlich bei M5S, also bei dieser Beppe Grillo-Partei, ähnlich ist, dass quasi so die Führungspersonen da was vorgeben und es sich über digitale Kanäle letztendlich bestätigen lassen. Also sagen wir mal die Hauptrichtung. So, warum ist das überhaupt wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil Italien zurzeit das Problem hat, dass es wegen der Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland durch dessen geringe Löhne kaputt konkurriert wird. Das bedeutet quasi, Italien verliert quasi im Wettbewerb zu Deutschland sukzessive immer mehr, weil Italien seine Löhne nicht so runterschrauben kann und will. Das ist auch sehr verständlich. Beziehungsweise weil Deutschland seine Löhne nicht angemessen erhöht. Warum ist das quasi wichtig? Weil wenn wir das verstehen, dann verstehen wir quasi die wirtschaftliche Misere, die finanzielle Misere in Italien. Die sind ja quasi aus dieser Euro-Krise quasi immer noch nicht raus. Die mussten ja letztes Jahr sogar noch Papiere abschreiben und eine Bank war gefährdet. Warum das letztendlich wichtig ist? Weil wir dann verstehen können, woher das, sagen wir mal, das antieuropäische Ressentiment herkommt. Sagen wir mal, bei Forza Italia und Lega Nord ist es ja klar, diese Menschen oder sagen wir mal, dessen Wählerschaft, die speist sich natürlich daraus, dass die Menschen unzufrieden sind, wie es mit der Regierung zurzeit funktioniert hatte. Und es ist ganz klar, dass es in Italien zurzeit sehr populär ist, doch eher Stimmung zu machen gegen die EU. Natürlich nicht ganz so offen, da kokettiert man immer ein bisschen mit. Aber auf jeden Fall, diese Leute verstehen sich als welche, die verloren haben von der Globalisierung, von der Art und Weise, wie man die EU zu einem Wirtschaftsraum integriert hat. Deswegen ist es wichtig, diese Strukturen zu verstehen, weil wir dann verstehen können, wozu diese Wahl führen kann. Die kann nämlich am Ende dazu führen, dass die Leute dafür wählen, dass man aus der EU austritt oder aus dem Währungsraum austritt, was gravierende Konsequenzen für generell, vor allem für uns Deutsche hat, aber natürlich auch für den Rest Europas, wenn die Währungsunion aufbricht. Also das ist mit Vorsicht zu genießen. Da kann viel auf uns zukommen im März und in den Monaten darauf. Aber warum es noch wichtig ist, weil am Mitgliederentscheid, sagen wir mal, eine Rolle Merkels hängt, die Rolle von Merkel hängt, ob sie unsere Kanzlerin sein wird. Warum glaube ich das? Naja, weil sie ansonsten eine sehr schwache Mehrheit im Bundestag haben wird, halte es nicht für sehr möglich, dass es diese Minderheitsregierung geben wird, aber unabhängig davon, die Stärke der Rolle Merkel ist die Stärke der Rolle Deutschlands in der EU, Und wenn diese Rolle eher schwach ausfällt, wenn der Mitgliederentscheid negativ ausfällt, dann kann man halt auf der einen Seite sagen, es ist Deutschland nicht mehr in der Lage, sagen wir mal, die europäischen Probleme einzuhegen oder zu vermitteln, zu lösen. Man kann aber auch auf der anderen Seite sagen, dass das vielleicht auch ein Ende der deutschen Dominanz in der EU und in Europa sein kann. Das wird das wird sehr spannend, was da passieren wird. Das ist dann quasi zum Nachteil Deutschlands oder zumindest einigen Gruppen in Deutschland sein wird. Das ist natürlich klar. Die Frage ist nur, werden dann die Unternehmen eher verlieren in Deutschland oder werden das die normalen Arbeitnehmer sein, also die normale Zivilgesellschaft? Ja, und deswegen ist es eigentlich so wichtig, also wir werden an einem Tag, wenn wir erfahren, wird es eine einigermaßen legitimierte und starke Regierung in Deutschland geben und wir werden wissen, wird es eher eine rechte oder eine, also wird es eine EU-tolerierende oder eine sehr EU-skeptische Regierung in Italien geben oder Regierungskonstellation geben in Italien. Deswegen ist dieser Tag so unglaublich wichtig und man sollte wirklich darauf achten. Halten wir fest. Es wird spannend. Die Zukunft wird spannend.
Die Zukunft! Die Zukunft!